Dann schlagen wir also 2. Korinther 1 jetzt auf und lesen den Text. Nun, ich sage einmal so viel. Es geht in diesem ersten Teil, man kann den Korintherbrief in 3 Teile teilen, in diesem ersten Teil geht es darum, dass Paulus seinen Dienst erörtert. 7 Kapitel lang erörtert Paulus seinen Dienst. Und wir sind natürlich interessiert und fragen uns, ja auch gespannt, zu wissen, womit beginnt Paulus, wenn er seinen Dienst erörtert. Was setzt er an den Anfang? Und wir sind dann auch gespannt zu sehen, wie setzt er die Gewichte? Also was nennt er in welcher Reihenfolge? Wahrscheinlich würden wir denken, wenn Paulus von seinem Dienst redet, seinen Dienst erörtert, dann beginnt er von seinem Predigtamt zu sprechen oder von seiner Apostelschaft und von seiner apostolischen Vollmacht und den apostolischen Zeichen und Wundern, die er tat. All diese Dinge werden erwähnt in diesem Brief, aber sie kommen weiter hinten erst. Ja, und lasst uns jetzt, nachdem ich diese Frage so gestellt habe, 2. Korinther Kapitel 1 aufschlagen und hier lesen, von Vers 1 an. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit welchem wir selbst von Gott getröstet werden. Weil gleich wie die Leiden des Christus gegen uns überschwänglich sind, also auch durch den Christus unser Trost überschwänglich ist. Es sei aber, wir werden bedrängt, so ist es um eures Trostes und Heiles willen, das bewirkt wird im Ausharren in denselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch ist fest. Es sei, wir werden getröstet, so ist es um eures Trostes und Heiles willen, indem wir wissen, dass gleich wie ihr der Leiden teilhaftig seid, also auch des Trostes. Denn wir wollen nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, was unsere Drangsal betrifft, die uns in Asien widerfahren ist. Dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, so dass wir selbst am Leben verzweifelten, wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst. Auf dass unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von so großem Tod errettet hat und errettet, auf welchen wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten werde, indem auch ihr durch das Flehen für uns mitwirkt, auf das für die mittelst vieler Personen uns verliehene Gabe durch viele für uns Danksagung dargebracht werde. Denn unser Rühmen ist dieses, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unseren Verkehr gehabt haben, in der Welt am meisten aber bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr kennt oder auch anerkennt. Ich hoffe aber, dass ihr es bis ans Ende anerkennen werdet. Gleich wie ihr auch uns zum Teil anerkannt habt, dass wir euer Ruhm sind, so wie auch ihr der unsrige seid, an dem Tage des Herrn Jesu. Und in diesem Vertrauen wollte ich vorher zu euch kommen, auf dass ihr eine zweite Gnade hättet und bei euch hindurch nach Mazedonien reisen und wiederum von Mazedonien zu euch kommen und von euch nach Judäa geleitet werden. Habe ich nun, indem ich mir dieses vornahm, mich etwa der Leichtfertigkeit bedient? Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleische vor, auf dass bei mir das Ja-Ja auch das Nein-Nein wäre? Gott aber ist treu, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, wurde nicht Ja und Nein, sondern Es ist Ja in ihm. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja und in ihm das Amen. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und hat das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an auf meine Seele, dass ich um euer zu schonen noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Ja, Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther, indem er, wie wir gestern Abend schon sahen und auch hörten, weshalb, seinen Dienst und sich selbst verteidigen muss. Hier klingt ja schon etwas an, dass er den Korinthern erklären muss, warum er entgegen seiner zuerst geäußerten Absicht noch nicht gekommen war ein zweites Mal. Und das hat man ihm zum Vorwurf gemacht. Deshalb also muss er jetzt seinen Dienst und auch sich selbst erörtern, verteidigen, dazu reden. Nun, man hätte ja eigentlich nicht erstaunt sein können, hätte Paulus so angefangen und gesagt, hört mal, ich bin ein Apostel Gottes. Gott hat mich gesandt, ihr seid an mich zum Glauben gekommen, ich habe euch etwas zu sagen und jetzt bitte benehmt euch. Es wäre eigentlich so das Normale, das so Erwartende gewesen. Oder dass er sich darauf berufen hätte, schaut, was Gott durch mich alles gemacht hat. Für mich sind dort und dort und dort und überall Gemeinden gestanden. Ich erinnere mich gut einmal vor vielen Jahren an ein Gespräch mit jemandem, und das habe ich nicht in guter Erinnerung, als ich ihm vorsichtig einige Dinge fragte, warum er denn das und das irgendwie so und so mache. Und da wusste er nicht anders zu antworten, als zu sagen, durch mich sind so und so viele Leute in die Mission gegangen, ich habe so und so viele auf die Beine gestellt. Also sofort all das, was er geleistet hat, hat er irgendwie so gezeigt, um damit irgendwie zu zeigen, ich bin wer, ich habe was zu sagen und das sollst du nur merken. Aber gerade so macht es der Apostel überhaupt nicht. Nun lass uns jetzt Schritt für Schritt hier seinen Gedanken folgen. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. So beginnt er jeden Brief fast, oder die meisten seiner Briefe, seiner Lehrbriefe, seiner Gemeindebriefe. Er ist ein Gesandter Jesu Christi, damit will er sagen, dass er nicht in eigener Sache wirkt, redet, unterwegs ist. Und dann sagt er durch Gottes Willen. Wir werden gleich sehen, warum das gerade hier von besonderem Gewicht ist. Und Timotheus, der Bruder, er ist eben nicht ein Einzelkämpfer, sondern er anerkennt, da sind Mitarbeiter da, da sind Brüder da. Wir haben das gestern schon gesehen. Wir dienen gemeinsam an der gleichen Sache und wir sind alle aufeinander angewiesen. Dann der Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus beginnt in fast all seinen Briefen nach der Anrede, Selbstvorstellung und Anrede mit Dank, dass er entweder sagt, ich danke Gott für euch, oder wie hier, gepriesen sei Gott. Die Anerkennung dafür, dass alles von Gott kommt, oder das Lob dafür, für alles, was Gott wirkt, das steht ihm zu oberst. Und das soll auch bei uns so sein. Das ist wichtiger als alles andere. Das ist wichtiger, als dass wir Recht haben. Das ist wichtiger, als dass wir uns durchsetzen können. Ja, dass Gott geehrt wird. Und wie nennt er oder weshalb preist er den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus? Es gibt ja viele Ursachen dafür. Und er nennt jetzt hier einen ganz bestimmten Grund, weil er der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes ist, der uns tröstet. Ja, warum brauchen wir den Trost? Er tröstet uns in unserer Drangsal. Und so beginnt Paulus hier von Drangsal zu reden, von Leiden, das er durch machte. Von Nöten, durch die er hindurch musste. Und er redet da nicht etwa davon, dass er ein großer Streiter sei, einer, der allem kühn entgegen oder gegenüber trete und sich in die Fäuste spuckt und die Ärmel zurückkrempelt und drauf losmarschiert, sondern er redet davon, dass er in all diesen Nöten, in dieser Drangsal, vollständig auf Gott angewiesen ist und war und noch sein wird. Gegen Ende des Briefes werden wir das wiedersehen und das kommt bei Paulus immer wieder zum Ausdruck. Wie Paulus sich seiner völligen Schwachheit, ja Unfähigkeit bewusst ist und davon auch redet, ganz offen redet und Gott die Ehre gibt und sagt, wenn ich irgendetwas bin, dann bin ich es durch Gottes Gnade. Und wenn irgendetwas geschehen ist durch mich, dann hat Christus das gewirkt. Und wenn ich irgend durch Not hindurchgekommen bin, dann, weil Gott der Gott ist, der Ersten, tröstet, sonst hätte ich das auch nicht tragen können. Und weil er der ist, der die Toten auferweckt, also solche heraushebt und durchträgt, die keine Kraft mehr haben, so wie die Tote, nichts mehr tun können. Und so lenkt Paulus beständig. Und das ist Weisheit, das ist auch Zeugnis einer wahrhaft geistlichen Gesinnung, das ist die Art eines Knechtes Christi. Er lenkt beständig die Aufmerksamkeit der Korinther, obwohl er von sich reden muss und seinen Dienst erörtern muss und einiges auch rechtfertigen muss. Lenkt er die Blicke der Korinther beständig auf Gott, den Vater und Christus, den Sohn. Da ist ja auch die einzige Hilfe. Es können die Korinther nur zurechtkommen, wenn sie ganz neu und noch tiefer verankert werden im Herrn selbst. Und dann kann auch unter diesen Umständen allein die Beziehung wieder werden, so wie sie war zwischen Paulus und den Korinthern. Diese unbeschwerte Beziehung, dieses nicht hinterfragte Vertrauen zueinander. Und genau das wird verunmöglicht, ja, das wird verhindert oder sogar verunmöglicht, wenn wir in solcher Situation wie der Paulus, wo man hinterfragt ist oder angegriffen ist, anfängt von sich zu reden, sich zu verteidigen, sich auf sich zu berufen, was man selber alles geleistet hat. Das bringt die anderen nur noch mehr, entweder in Defensive oder macht sie noch angriffiger. Und dann steht man sich wie Feinde gegenüber, eingegraben, hinter Schützengräben und jeder will einfach sich behaupten. Eine ganz elende, furchtbare Sache. Und da können wir wirklich von Paulus etwas lernen. Er lenkt den Blick also auf Gott. Lass uns jetzt sehen, was er sagt über Gott. Er sagt ja wunderbare Sachen. Der Vater der Erbarmungen. Was für eine Bezeichnung. So wird Gott genannt, Vater der Erbarmungen. Ich kann mir denken, dass vielleicht ein paar Korinther sich auch geschämt haben und gemerkt haben, wie anders ist Gott als wir. Ist ja gut so. Wie anders ist Gott als wir. Wie unbarmherzig sind wir. Wie gerne sehen wir Fehler von anderen und nützen das aus zu unserem Vorteil. Wie unbarmherzig. Wie anders ist Gott. Vater der Erbarmungen. Und Gott alles tröstet. Er tröstet. Was ist es, das uns tröstet? Ich nenne einfach drei Dinge. Wir hörten vorhin etwas von Mark. Etwas, das uns tröstet, ist, wir wissen, dass unser Herr das Gleiche erlitten hat. Es gibt nichts, wirklich nichts, wo wir hindurchgehen, hindurch müssen, keine Enttäuschung, kein Leid, kein Unrecht, keine Krankheit, kein Schmerz, kein Verlust, nichts, das der Herr nicht durchgemacht hat. Es gibt keine Versuchung, die uns plagt oder drückt oder quält, die der Herr nicht durchgemacht hat. Nicht eine. Er ist durch alles hindurch. Und darum kann er mitempfinden. Und wir wissen, der Herr sitzt nicht da wie einer, der von seinem Direktorensessel aus Direktiven gibt. Und die Direktiven bekommen, dass sie dann zusehen müssen, dass sie den Auftrag erfüllen und dann nach erledigtem Auftrag zurückkommen und den erfolgreichen Abschluss des Auftrags vermelden. Nein, er ist jemand, der uns in allem vorangegangen ist. Das tröstet uns. Jemand, der mit den Weinenden geweint hat. Dann das Zweite, und jetzt komme ich auf den Willen Gottes, das ist das Zweite, das ich hier nennen will, was uns tröstet. Paulus kann sagen, ich bin ein Apostel durch Gottes Willen. Das heißt aber, dass alles, was dazu gehört, ich bin ja nicht aus meiner eigenen Wahl Christ und nachher Diener Christi und Apostel geworden. Gott hat das für mich gewählt und bestimmt. Nach seinem Willen bin ich, was ich bin, ein Apostel. Oder wir können sagen, Christen mit dieser oder jener Aufgabe in der Gemeinde, an Menschen um uns herum, von Gott gesetzt, nach seinem Willen, mit allem, was dazu gehört. Und so ist das nicht eine Entgleisung, wenn es plötzlich Nöte gibt, Leid gibt, Schmerzen gibt, Drangsal gibt. Das geschieht nach Gottes Willen. Wenn es aber nach Gottes Willen geschieht, dann muss es gut sein. Dann muss es gut sein. Dann kann es nicht schlecht sein. Dann muss es guten Absichten dienen. Gestern haben wir ja das ein oder andere Beispiel uns dafür in Erinnerung gerufen. Das ist ein zweiter Trost, das tröstet uns. Und das dritte, das uns tröstet, Gott sagt uns, also zuerst steht er uns bei, er ist da, er ist mit uns, empfindet mit uns. Und dann lässt er uns daran denken und ruft uns in Erinnerung, es geschieht nach meinem Willen. Von mir aus ist die Sache geschehen. Und dann drittens, lehrt er uns, sagt er uns, es hat gute Ergebnisse. Gute Früchte wachsen daraus. Aus diesem Leiden. Nennen wir oder halten wir diese guten Ergebnisse hier fest, die Paulus nennt. Gott tröstet uns in all unserer Drangsal, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind. Das ist ein erstes gutes Ergebnis aller Drangsal. Wir lernen dann das tun, was der Herr mit uns tut. Er ist durch alle Drangsal hindurch, darum kann er uns trösten. Und jetzt führt er uns durch Drangsal hindurch, jetzt können wir andere trösten. Wir dürfen dieses Werk tun. Des Trösters, des Tröstens. Das ist ja großartig. Und das lernen wir durch Drangsal. Das lernen wir durch Not, Schwierigkeiten, Enttäuschungen, Rückschläge, durch die Gott uns führt. Ich las vor 2 oder 3 Jahren eine Predigt von Spurgeon, der Titel hat es mir angetan, dachte ich, die muss ich lesen. Some sweet fruits on a thorny tree. Einige süßen Früchte an einem dornigen Baum. Der dornige Baum sind die Leiden, aber da wachsen köstliche Früchte. Und eine dieser Früchte ist genau die, die er nennt. Wir suchen ja alle, ich hoffe, wir machen das, nicht alle sind gleich dazu berufen und begabt, aber doch suchen wir alle, so wir Christen sind, und ein Herz haben für Gottes Sache und Gottes Volk. Wir suchen doch den Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Den Zugang zu den Menschen. Nicht, weil sie manipulieren wollen, sondern weil wir ihnen dienen wollen. Wie finde ich den Zugang zu ihm? Dass ich ihm wirklich dienen kann. Wo ist dieser Schlüssel? Und in dieser Predigt sagte Spurgeon, dass der Schlüssel zu den Herzen der Menschen ist aufgehängt in der engen Kammer des Leidens. Darum führt uns Gott in die enge Kammer des Leidens. Da ist dieser Schlüssel. Durch die Drangsal, durch die Not, durch die wir müssen, durch die wir gehen, da werden wir fähig, andere zu verstehen und andere zu trösten. Ja, Leiden macht uns eben klein. Das ist ein zweites Gute. Macht uns einfach klein. Und wir müssen klein sein, um den Zugang zu den Menschen zu finden. Ist einfach so. Vor Großen, ja, da haben wir schon Ehrfurcht und Respekt und so irgendwie, aber wir hüten uns, wie wir uns vor dem geben, weil wir nicht richtig wissen, wie wir da ankommen und was er nachher mit uns anstellt. Aber unser Herz öffnen wir ohne Sorge und ohne Kummer jemandem, von dem wir wissen, er ist harmlos, arglos. Er ist klein. Leiden macht uns klein. Und in dieser gleichen Predigt sagt Spurgeon, dass durch die Leiden, durch die er hindurch musste, verschiedener Art, auch Angriffe und auch Treulosigkeit, von Brüdern angegriffen zu werden, auch diese Gicht, die er hatte, ungeheuer schmerzhaft, muss das ja sein. Damals gab es keine Heilmittel, gab es kein Heilmittel dafür, außer Kur an der französischen Mittelmeerküste, aber das hat ja auch nicht viel gelindert. Und er sagt, all diese Schmerzen, dieses Leiden, das hat mich so klein gemacht, dass ich dankbar wurde für die kleinste Aufmerksamkeit oder Zuwendung auch des schwächsten und sonst kaum beachteten Bruders. Das ist eine gute Sache. Und ich wurde dadurch so klein, sagte er, dass ich wurde klein wie ein Wurm, dass ich hätte durch jenes Loch schlüpfen können, das ein Wurm in einer Nuss zurücklässt. Ja, Leiden macht uns klein. Und das ist uns ja wohl allen bekannt, wie Paulus sich selbst für immer kleiner ansah. Je länger er lebte und je älter er wurde, in seiner Selbsteinschätzung, er wurde immer kleiner. Und dadurch wurde jemand, der wirklich, wie auch dieser Brief und alle seine Briefe zeigen, jemand, der den Schlüssel zu den Herzen der Menschen hatte. Wer liest nicht den Apostel Paulus und merkt, da redet einer, der weiß, worum es geht. Der spricht mich genau an. Natürlich ist es Gottes Geist, der ihn inspirierte. Aber Paulus war nicht ein Medium, durch das Gottes Geist und Gottes Wort hindurch rauschte, wie die Nachrichten durchs Radio. Sondern all diese Wahrheiten nahmen in ihm zuerst Gestalt an, formten ihn, so dass er entsprechend denken, urteilen und schreiben konnte. Also diese Not, die er durchmacht, die befähigt ihn, andere zu trösten. Und dann macht sie ihn klein, und davon sprechen besonders die Verse 8 bis 11. Ich will es zwar hier jetzt etwas anders formulieren, aber das hängt damit zusammen. Paulus redet hier von einer großen Drangsal, die ihn und die Brüder in Asien widerfahren war, Vers 8. Er sagt nicht, welche. Einige nehmen an, es sei jener Tumult gewesen in Ephesus. Allerdings, wenn wir Apostelgeschichte 19 lesen, dann sehen wir, dass Paulus selbst nicht hineingeriet in diesen Tumult, dass die Brüder ihn daran hinderten. Er soll da nicht, sich da nicht hineinbegeben in dieses brodelnde Meer von aufgebrachten Griechen, und das ist nicht von Pappe. Also wenn Griechen, eine brodelnde Masse von Griechen in entsprechender Laune ist, dann ist man von nichts sicher. Haben sie Paulus daran gehindert? Also wir wissen nicht, was es war. Könnte das gewesen sein? Aber ich nehme eher an, nicht irgendetwas. Aber was wichtig ist, dass es eine solche Not war, welche, durch die wir übermäßig beschwert wurden. Das griechische Wort besagt ungefähr das, hat ungefähr diese Bedeutung, eine übermäßige Last auf ein Lasttier legen. So schwer, dass ein Lasttier darunter einbricht, zusammensinkt und nicht weiter kann. Ebarethemen, Baros, das ist eine solche Last. Und dann sagt er, dass wir verzweifelten, und hier steht dieses Wort eigentlich, wir fanden überhaupt keinen Ausweg. Das ist das Wort, das verwendet wird. Wir sahen keinen Ausweg. Und dann Vers 9, wir hatten das Urteil des Todes in uns selbst. Ich nehme an, dass es so zu verstehen ist, wie es Luther umschreibt, wir hielten dafür, dass wir sterben müssten. Genau das. Oder wir hatten das Todesurteil selbst über uns gefällt. Ja, sie dachten, jetzt ist aus. Jetzt ist wirklich aus. Ganz am Ende jeden Ausweges, auch jeder Fähigkeit, irgendwie etwas dagegen zu unternehmen. Und dann steht hier, auf das unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott. Das ist diese dritte Frucht, die ich hier doch gesondert nennen will. Leiden macht uns klein. Von einer anderen Seite angesehen, Leiden lehrt uns, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Solche Situationen, wo wir übermäßig beschwert werden und wo wir keinen Ausweg sehen, da bleibt uns nichts anderes als Gott. Das erinnert mich an Hiob. Hiob hat diesen Umstand zuerst beklagt, aber dieser Umstand wurde ihm zum Segen. Er sagt, ich bin eingeschlossen ringsum. Hiob 3. Er konnte nirgends hin. Er sah keinen Ausweg, da war auch keiner. Und so war er eingeschlossen, so dass ihm nachher nur eines blieb, nämlich Gott selbst. Und das war sein Glück. Und das erinnert uns an eine Situation, in die Gott das Volk Israel führte. Und wir schlagen das jetzt auf. Wir sollten das wohl beachten, dass es Gott selbst ist, der sein Volk in eine Klemme führt. Wir dürfen das ruhig als Überschrift setzen über diesen Abschnitt. 2. Mose 14, Verse 1 bis 4. Der Herr führt sein erlöstes Volk in eine Klemme. Es gerät nicht in eine Klemme. Gott führt es in eine Klemme. Der Herr redete zu Mose und sprach, sprich zu den Kindern Israel, dass sie umkehren und sich lagern vor Pi-Hachiroth, zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon, ihm gegenüber, sollt ihr euch am Meer lagern. Also Gott sagt genau, wo sie hingehen müssen. Und der Pharao wird von den Kindern Israel sagen, verwirrt irren sie im Land umher, die Wüste hat sie umschlossen, ich will das Herz des Pharao verhärten, dass er ihnen nachjage. Also Gott will auch, dass Israel weiß, dass es Gott ist, der sein Volk in eine solche Klemme führt. Wie Paulus in 2. Korinther 1. Kein Ausweg. Sie konnten weder vor noch zurück. Und diese ganze Not, sie kamen auch in Todesangst. Dass sie dachten, jetzt ist aus, hatte folgende Absicht und hat auch das Ergebnis, das entsprechende Ergebnis gezeitigt. 2. Mose 14, Vers 31. Israel sah die große Macht, die der Herr an den Ägyptern betätigt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten. Glaubten an den Herrn. Auf das unser Vertrauen auf Gott sei, sagt Paulus. Sie lernten Vertrauen, wir müssen lernen Vertrauen. Wir müssen es lernen. Der Römerbrief sagt es ganz einfach. Das ist eine fundamentale Wahrheit, was das Evangelium betrifft. Und wenn das zum Evangelium gehört, dann heißt es, wir müssen es lernen und Gott wird es uns beibringen. Das ist nicht optional. Das muss sein. Was? Römer 1, Vers 17. Das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit aus Glauben zu Glauben. Aus Glauben gerettet zu Glauben. Das gehört zum Evangelium. Und so müssen wir lernen und Gott wird es uns beibringen, ein Leben des Glaubens zu leben, des Vertrauens. Und wir lernen es wie damals Israel, wir lernen es wie hier der Apostel Paulus, wir lernen es in der Bedrängnis. Unser Vertrauen auf den Gott zu setzen, der die Toten auferweckt. Der eingreift und die heraushebt und hindurchträgt, die nichts mehr können, die nichts vermögen. Wir haben hier also Ursache, Gründe, zusammen mit Paulus, Gott den Vater unseres Herrn Jesus Christus zu preisen. Ja, natürlich, es ist wirklich naturgemäß, dass Not oder Schwierigkeit, Unannehmlichkeiten, Widerwärtigkeiten, Leiden, ja, dass wir die nicht gern haben. Reflexartig wollen wir sie gleich abstoßen. Oder reflexartig suchen wir Ausweg, möglichst schnell, heraus aus dieser Klemme oder Drangsal oder aus dieser Not. Muss so sein. Ganz natürlich. Aber wenn wir das hier bedenken und darüber nachdenken, ja, dann sehen wir, dass wir Anlass haben, Gott zu preisen. Gott, den Vater, zu preisen. Ja, und er ist der Vater der Erbarmungen. Es ist nicht so, dass er unbeteiligt uns da hindurch jagt, sondern er empfindet mit und er tut das alles, weil es sein muss. Im Vers 11 kommt etwas zum Ausdruck, was in diesem Kapitel und auch im nächsten Kapitel immer wieder sichtbar wird, oder eigentlich vorher schon. Ich lese jetzt den Vers 11. Indem auch ihr durch das Fliehen für uns mitwirkt. Ah, die Korinther wirken da auch mit. Die Korinther waren nicht unbeteiligt. Und sie sind nicht unbeteiligt fortan. Paulus sagt ja, wir sind errettet worden aus so großem Tod und wir werden ferner errettet werden aus solchem Tod. Es werden wieder solche Situationen kommen, Nöte, Drangsal kommen. Und ich bin dankbar, wenn ihr mitbetet, wenn ihr für mich betet. Und er sagt direkt, ja, und indem ihr durch euer Gebet mitwirkt, sie haben Teil an dieser Sache, Gemeinschaft. Es geht in diesem ersten und zweiten Kapitel sehr viel um Gemeinschaft. Gemeinschaft im Leiden, Gemeinschaft in der Fürbitte füreinander, Gemeinschaft im Trost. Ja, da sind noch einige Ausdrücke, die wir uns in diesem Kapitel noch ansehen sollten. Vers 12, unser Rühmen ist dieses, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unseren Verkehr gehabt haben, in der Welt am meisten aber bei euch. Ja, sein Gewissen sagt es ihm. Er kann das vor Gott sagen, dass sie wirklich nicht irgendwelche verborgenen Absichten gehabt hatten bei den Korinthern, sondern dass sie genau das meinten, was sie ihnen auch sagten. Und das ist übrigens auch der Grund, das ist die Ursache, warum Paulus dieses Vertrauen zu den Korinthern hat. Er vertraut den Korinthern. Er hat Vertrauen zu ihnen. Er vertraut, dass die Korinther für ihn beten werden. Ihr vertraut im Vers 7, unsere Hoffnung für euch ist fest, ja. Ihr werdet es erfahren, wie Gott euch hindurchträgt. Ihr vertraut ihnen weil er selbst den Korinthern nicht misstraut hat. Und er hat den Korinthern auch nichts vorgemacht. Und darum vertraut er. Das ist, er gibt sich ganz organisch darauf. Die Korinther, die können allerdings dem Paulus durch den Einfluss dieser falschen Lehrer, einige von ihnen, nicht vertrauen. Misstrauen ist aufgekommen und Misstrauen ist etwas, das jede Gemeinschaft zerstört. In Vers 13, wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr kennt oder auch anerkennt. Das ist eine ziemlich eigenartige Aussage. Es wird auch etwas verschieden übersetzt in den verschiedenen Übersetzungen. Ich glaube, Luther schreibt, wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest. So haben es die meisten Übersetzungen, wie es in der revidierten Elberfelder. Ja. Oder erkennt, steht das in der Fußnote? Das so, oder wie? Ja, das ist alte Elberfelder. Schlachter. Ah, Schlachter. Also lies mal, wie ist das in der Schlachter? Aha. Eben das, was ihr lest. Naja, aber zuerst, wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr? Eben das, was ihr lest, ja. Ja, sind also eben diese beiden Wörter nichts anderes, als was ihr lest oder versteht. Nun, zunächst scheint das ja ein bisschen komisch. Also ich schreibe euch einen Brief und dann schreibe ich in diesem Brief, ich schreibe euch nichts anderes, als was ihr lest. Das ist doch klar. Nun, es könnte so aufgefasst werden. Es ist so, das griechische Wort anaginosko heißt lesen. Meistens lesen. Und darum wird das hier mit Lesen übersetzt. Ich schreibe euch nichts anderes, als was ihr lest. Gut, wenn der Paulus das gesagt hätte, dann könnte man das so verstehen. Wir schreiben euch, wenn immer wir schreiben, früher, jetzt, später, nichts anderes als das, was ich jetzt auch lese. Wir ändern unsere Meinung nicht. Das ergäbe einen Sinn. Aber am besten ist es, man übersetzt dieses Anaginosko das so, wie es seiner Grundbedeutung nach. Denn Anaginosko heißt nur in zweiter Bedeutung lesen. In erster Bedeutung heißt es wiedererkennen. Anaginosko, wiedererkennen. Und so sagt ja Paulus, ich schreibe euch hier nichts anderes als Dinge, die ihr wiedererkennt, als bekannte Dinge. So wie Johannes im ersten Johannesbrief schreibt, ich schreibe euch nichts Neues. Anaginosko, wie kommt denn, dass Anaginosko auch lesen bedeutet? Das zeigt uns, dass die Griechen eine ganze interessante Auffassung vom Lesen haben, was Lesen eigentlich leistet. Finde ich sehr, sehr genial. Was tun wir beim Lesen? Was ist das hier? Weißes Blatt mit schwarzen Strichen. Ich kann versuchen, hier ein Muster ausfindig zu machen, irgendeine Regelmäßigkeit in diesem Muster. Diese Muster, die stehen ja für Laute, die uns vertraut sind. Wie wohl. Ich erkenne hier etwas wieder. Lesen ist also Wiedererkennen. In ungewohnter Form etwas, das wir ja kennen, Sprache, Gedanken. Und darum sagen die Griechen Wiedererkennen für Lesen. Aber zunächst heißt das Wort einmal Wiedererkennen. Und ich denke, das ergibt den besten Sinn, wenn man das so übersetzt. Wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr wiedererkennen könnt. Und ja schon kennt. Und ich hoffe, dass ihr es bis ans Ende erkennen werdet. Also ich hoffe, dass ihr dabei bleibt, bei dem, was wir gelehrt haben und woran wir festhalten und was ihr erkennt habt. Und ich hoffe, dass ihr erkennt, wir ändern unsere Lehre, unsere Ansichten nicht und ich hoffe, ihr ändert sie auch nicht. Hier eine erste Andeutung auf die verschiedenen Probleme, die dann besprochen werden. Und dann im Vers 14 sagt er, gleich wie er uns auch zum Teil anerkannt habt. Zum Teil. Warum nur zum Teil? Das könnte heißen, ihr habt uns nur ein Stück weit, eben noch nicht voll erkannt. Er hat noch gewisse Vorbehalte. Ich glaube zwar nicht, dass das gemeint ist, sondern zum Teil ein Teil unter euch anerkennt uns nicht mehr. Denn da waren Leute in der Gemeinde, die anfingen, gegen den Paulus zu operieren. Und dann sagt er in Vers 14 etwas, und das muss wiederum die beschämt haben, die Misstrauen hatten zu Paulus. Die dachten, der Paulus, was will der und so. Und Paulus sagt, ihr seid unser Ruhm. Ich rühme mich euer. Ah, wie freue ich mich, wenn ich an euch denke. Wie freue ich mich, wenn ich über euch reden kann. Über die Geschwister, die Heiligen in Korinth. Geliebte Gottes. Geliebte des Herrn. Geliebte Geschwister. Ihr seid mein Ruhm. Denn Paulus wäre es nicht eingefallen, irgendwie schlecht zu reden über die Korinther und zu versuchen, die Korinther irgendwie bei anderen in ein schiefes Licht zu stellen. Und so sagt er, und ich bin ja eigentlich auch euer Ruhm. Und wie schön ist ein solches Verhältnis unter Christen, wo es nicht darum geht, dass jeder schauen kann, wie er sich selbst in ihm bestätigen kann auf Kosten der anderen, sondern wie es ihm, wenn es ihm ein Anliegen wird, den anderen zu achten, höher zu achten als sich selbst, von ihm gut zu denken, gut zu reden. Und wenn er auch wissen darf, dass mein Bruder, meine Schwester genauso mir gegenüber gesinnt ist und nicht versucht, mich schlecht zu machen. Ja, eben Gemeinschaft. Dieses nicht hinterfragte Vertrauen zueinander. Etwas ganz Kostbares. Aber auch etwas Unerlässliches für gesundes Gemeindewachstum. Und wo das angeschlagen ist oder sogar zerstört ist, ja, da wird Gemeinde zu einer ganz, ganz betrüblichen Sache. Ich denke oft an die Worte von einem Bruder, den ich denke, einige hier kennen ihn auch gut, der mir erzählte von einer Phase, die sie hatten bei ihnen in der Gemeinde, wo man jedes Mal, wenn man in die Gemeinde ging, man legt sich wie einen Panzer an, bevor man in den Saal trat. Und saß so da und passt auf, dass man nur nie nicht etwas sagte, das einem irgendwie ausgelegt werden konnte. Furchtbar, furchtbar, entsetzlich. Und dann sitzt nicht der Herr in unserer Mitte, sondern sitzt eigentlich der Teufel unter uns, wirklich. Ralf Schalli sagt einmal in Vorträgen, die er hielt über seinen Dienst in Nordafrika, wo er feststellte, dass solches Misstrauen da war unter Missionaren, unter Christen, und dann sagte er, das sei der Geist des Islam gewesen. Also dieser finstere Geist dieser Religion, aber nicht der Heilige Geist, der das bewirkte. Ja, wir verstehen, dass es Paulus ein Anliegen war, das ihm keine Ruhe ließ, bis nicht dieses Vertrauen wieder da war. Diese Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, wo der Geist Gottes, die Kinder Gottes, mit dem Herrn und darum auch miteinander verbindet. Und er wendet diesen ganzen Brief auf, vergießt Tränen beim Schreiben und sagt auch, ich werde euch besuchen, setzt alles dran, damit das wieder so sein könne. Und dann Vers 15, in diesem Vertrauen wollte ich vorher zu euch kommen. Und er wurde verhindert. Und er hätte natürlich nie gedacht, dass die Korinther ihm daraus etwas konstruieren. Ja, seht ihr diesen Paulus, verspricht große Dinge und kommt nicht. Er hatte dieses selbstverständliche Vertrauen, ja, ich komme. Und als es nicht ging, vertraute er auch den Korinthern, dass sie auch wussten, dass Paulus das nicht berechnend gemacht hatte. Aber leider war es nicht so. Leute waren da gewesen und die hatten die Korinther vergiftet. Einige von ihnen. Und so muss er dann sagen, und ich bin überzeugt, er hat solche, ja, Superlative nur verwendet, weil es sein musste. Ich rufe Gott zum Zeugen an auf meine Seele. Vers 23. Dann sagt er den Grund, warum er nicht kam. Um euch zu schonen. Er hatte schon einen Grund. Um euer zu schonen, kam ich nicht nach Korinth. Das war nicht vorher Absicht gewesen, aber ich merkte einfach, nein, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Es ist besser, ich gehe noch nicht. Noch nicht reif zum Gehen. Und nicht, dass ich über euren Glauben herrsche, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Das ist wieder Gemeinschaft. Und dann wieder dieses Vertrauen. Ihr steht durch den Glauben. Ihr steht ja selber durch euren Glauben. Ich muss euch nicht bevormunden. Ihr habt euren Glauben. Der Geist Gottes wohnt in euch. Ihr habt euren persönlichen Glauben. Den gleichen Herrn. Ihr steht selbst.